Mittwoch, 9. Februar, Stadtgespräch auf 91.1 Radio Rabe. Die Stunde im Berner Äther, wo Zeitgenossinnen und Zeitgenossen zu Wort kommen. Gastgeber ist Roger Spindler. Guten Abend miteinander. Vor etwas mehr als 30 Jahren, genau am 21. Juli 1969, ist ein Menschheitstraum in Erfüllung gegangen. Der Eagle mit dem Astronaut Neil Armstrong und Edwin Aldrin ist dieser Nacht auf dem Mond gelandet. Alle, die dann irgendwie in den Fernseher schauen konnten, haben das Spektakel live mitverfolgt. Und für das Schweizer Publikum hat Bruno Stanek kompetent und spannend alles kommentiert. Bruno Stanek ist 1943 geboren, Mathematiker und Softwareautor und noch immer so begeistert von Raumfahrt wie dann in den 60er Jahren, wo alles angefangen hat. Bruno Stanek, guten Abend und herzlich willkommen im Rabenstudio am Randweg.
Guten Abend.
Bruno Stanek, wo wir vor ein paar Wochen die Sendung am Telefon vorbesprochen haben, da hat er mich nach meinem Alter gefragt. Ah ja, hat er dann gesagt, dann bei der Mondlandung seid ihr 8-jährig gewesen. Welche Bedeutung hat das Ereignis für euch heute noch im Blick zurück?
Also zunächst einmal, warum ich Sie das gefragt habe. Ich wollte wissen, welchen Stellenwert das für Sie hat oder wie Sie es erlebt haben. Denn es gilt etwas ganz Interessantes. Die einen, die heute leben, die es also nicht mehr selber miterlebt haben, die haben ja nicht Erfahrungen aus erster Hand. Die können das Ereignis eigentlich nicht richtig direkt einreihen. Diejenigen, die es erlebt haben, die wissen noch, dass man damals erstaunlich rasch zur Tagesordnung übergegangen ist. Auf der einen Seite hat es das gehabt, was ich in sieben Jahren genannt habe, die Ignoranz des verblüfften Pessimisten. Also da alle die gesagt haben, das ist sowieso nicht möglich, das geht nicht. Und dann ist es viel besser und schöner gelaufen, als man erwartet hat. Also die sind froh gewesen, wo dann die Flüge vorbei gewesen sind. Und auf der anderen Seite hat es natürlich politisch überhaupt nicht reinpasst. Oder? Man hat damals, also viele Leute, die die technischen Grundlagen nicht kennen, dann haben gemeint, die Russen machen die Landung zuerst. Und man hat gar nicht gewusst damals, dass das für die eine unheimliche Schuhnummer zu gross gewesen wäre. Also die Herausforderung, die man gemacht hat, dass Amerika das dann hat wollen, zuerst machen, die war enorm gewesen. Und das ist kein Land auf der Welt ist parat gewesen, um das zu machen. Und eben, das hat auch wieder vielen nicht gepasst. Darum, wo es vorbei war, sind viele froh gewesen, man hat nicht mehr davon geredet und dergleichen durch das einen alten Hut und so weiter. Und heute hat es weder die Generation von damals noch die von heute aufgearbeitet. In Amerika ist es ein bisschen anders, aber auch dort stellt man fest, man kann noch heute kaum würdigen, wie unwahrscheinlich gross der Schritt war. Also der Armstrong, der noch gesagt hat, ein grosser Sprung für die Menschheit. Es war es eben gleich gewesen. Ich könnte zurückfahren, was hat der Mensch denn Grösseres gemacht wie das? Also das ist nun effektiv ein riesen Schritt gewesen.
Ist denn Weltgeschichte geschrieben worden?
Absolut. Und wenn es nur das braucht, dass man heute nicht mehr sagen kann, es sei nicht möglich. Stellen Sie sich mal vor, Herr Spindler, wenn man jetzt noch nicht dort gewesen wäre mit dieser ganzen Technik-Abneigung, die man heute hat und züchtet und relativiert, heute würde man doch sofort sagen, ja, das kann man nicht, also der Mensch, das wäre, weiss ich was, versucht. Nein, man hätte es können mit Computern, die 10'000 Mal zu klein gewesen wären zum Windows-Laden, hätte man das können machen. Und darum ist das etwas, das mal der Menschheit sicher wird, das Überleben langfristig erleichtern, eventuell sogar garantieren. Die Erweiterung vom irdischen Lebensraum auf eine grössere Ökosphäre, das wird eine wichtige Sache sein, das wird man dann mit der Zeit schon einmal merken. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Aber eben, bevor man das heute macht, man wird nie können sagen, es sei nicht möglich, weil man hat schon 1969 können, bis 1972 hat man es ein paar Mal können.
Ist ja irgendwo ohne einen Schritt oder eine Frage um Macht gegangen. Ich denke, der Sputnik-Schock, der ist halt tief gesessen und da hat Amerika schon seine Stellung in der Welt unter Beweis stellen.
Ganz richtig. Man hat also, Amerika hat wollen dokumentieren, dass es die führende Rolle spielt auf dieser Welt und nicht will, dass die Ideologie, die 70 Millionen Tote produziert hat auf diesem Planeten, dass die ganze Welt übernimmt.
Denn in der Nacht vom 21. Juli 1969, glaube ich, in der Schweiz war etwa Halbmond gesehen, glaube ich, oder? Dann seid ihr aus dem Studio, Schweizer Fernsehstudio, Bellerive hat es noch geheissen, ja. Heimgegangen. Ist euch dann so durch den Kopf gegangen?
Ja, Also was mir durch den Kopf gegangen ist, ist, dass jetzt da realisiert wird, worauf ich sehr lange gewartet habe. In den Jahren etwa von 1960 bis, ich würde sagen 61, 62, hat man ja nur gewusst, dass man etwas Grosses machen will. Aber der Kennedy hat das Ziel Mond erst deklariert 1961. Und ich weiss noch, an der Matura-Reise im Oktober 1962 habe ich es erst mal im Newsweek gelesen, wie denn das wirklich gehen soll. Also dort hat man dann das definitive Konzept mit dem Rendezvous in der Mondumlaufbahn gewählt gehabt. Und von selber Zeit, also von 62 bis 68, habe ich grundsätzlich gewusst, was man machen will. Jeden Schritt verfolgt. Man hat ja das sehr sorgfältig gemacht, Schritt für Schritt. Und für mich war es eigentlich die Erfüllung von dem gewesen, wenn ich immer gewartet habe darauf. Also nicht gerade so extrem, wie haben die Astronauten gesagt, it was like in the simulator. Es war wie im Simulator gewesen, aber es war doch für mich vielleicht weniger verblüffend gewesen, wie für Leute, die sich erst in diesen paar Wochen oder im besten Fall Monaten voran anfangen haben mit dem Thema befassen. Aber es war schon jedes Mal ergriffen gewesen, wenn man davon rausgekommen ist, im Bellerief, nicht, und den Himmel hochgeschaut hat. Heute Abend ist er übrigens auch wieder da, der Mond, ein bisschen in einer schmäleren Phase wie damals. Aber ich würde auch heute noch jedem empfehlen, wenn er sich überlegt, was das bedeutet hat, der Mondflug, nicht einfach eine Zeitung nehmen und lesen oder ein Buch nehmen und lesen oder sogar eine CD-ROM nehmen und lesen, sondern rausgehen, den Mond anschauen und sich einmal vergegenwärtigen, was das bedeutet hat, wenn einige Leute gesagt haben, dort rauf gehen wir. Das ist, ich meine, dann merken Sie wieder, was ich vorhin gesagt habe, das ist ein unvorstellbarer Schritt. Der war nur viel zu gross gewesen, von dem haben viele Menschen fast von lauter Scham über die grosse Leistung den Kopf ins Sand hineingesteckt.
Habt ihr denn noch schon an den nächsten Schritt gedacht? An den nächsten, der jetzt irgendwo in einer logischen Konsequenz müsste kommen?
Sicher. Man hat damals eigentlich gewusst, wie es weitergehen sollte, weil Leute wie der von Braun, wo ja den Weg schon zu dieser Leistung vorzeichnen. Er hat die Mondrakete entwickelt. Er war nicht direkt bei denen, die das geniale Mondlandekonzept entwickelt haben. Also das mit der Aufteilung in zwei Raumschiffe, wo man es mit einem Minimalaufwand machen kann. Aber er hat grosse Pläne für später. Er war immer dabei gewesen, gerade jüngstens in einem Buch vom letzten Mal auf dem Mond, von Gene Cernan, wo der sehr beeindruckt war von Braun, wo er gesagt hat, wo er erst gerade in der Ausbildung war, sagte er, und er gesagt, ja, ihr lauft nicht mehr lange umeinander auf dem Mond, ihr kommt das Auto über, wir machen euer Auto, ihr werdet mit dem Auto dort oben rumfahren. Und er hat gesagt, am Schluss bei der letzten Landung Apollo 17, wo er gegangen ist, sind er drei Tage lang mit dem Auto rumgefahren auf dem Mond. Also der von Braun hat unter allen, die ihm begegnet sind, eine grosse Reputation gehabt. Komischerweise hat es ihm dann nicht mehr gefallen. Es ist dann verbürokratisiert worden, die NASA. Man hat nicht mehr so grosse Schritte machen. Es waren auch andere Prioritäten gesetzt gewesen. Und alles, was dann gekommen wäre, ist längsamer gekommen, billiger gemacht worden und hat dann zum Teil auch nicht mehr so gut funktioniert wie in den ersten Jahren. Aber der von Braun hat also damit gerechnet, dass man schon 80er, 90er Jahre könnte Marsflüge machen. Vielleicht ist es gescheiter, hat man das nicht gemacht, weil der Mensch vielleicht für so einen grossen Schritt effektiv noch nicht reif war.
Der hat dann für eine ganze Nation genau erklärt, was jetzt da ganz weit oben passiert. Die sind noch heute für die ganze Schweiz der Weltraumspezialist schlechthin. Nach was für einem Konzept hat er denn neue Sendungen aufgebaut? Ich denke nur am Rand erwähnt. Der hat dann mit dem ersten Tischrechner geschaffen, von einem Internet noch gerät.
Richtig. Ich bin von der Ausbildung her Mathematiker gewesen. Ich habe gerade angefangen, eine Assistenzstelle an der ETH. Das war eine relativ langweilige Sache gewesen. Und ich habe dann die Tätigkeit im Fernsehen angefangen. Ich habe alle Hilfsmittel, die mir zur Verfügung standen, sind natürlich eingesetzt. Zum Beispiel erste Tischrechner, ja, Sie haben es angesprochen. Aber die stellen Sie sich wahrscheinlich mit Ihrem Jahrgang auch noch anders vor. Also das sind Tischrechner gewesen. Wenn die einmal auf die Füße runtergefallen sind, hat man einen Gips nachher. Und der hat 3'000 Franken gekostet und wenn die Wurzeln hätte können, sie hätte 5'000 kosten. Also das war eine furchtbare Zeit gewesen. Und ich bin damals ein sehr guter Kopfrechner gewesen, also alle die Umrechnungen, die Meilen und Fuß und Züge und Sachen und Pfund, habe ich im Kopf schneller gemacht, ich hatte wieder aufgehört. Also ich hatte ja mal keine Sendung und habe gesehen, für das brauchen nicht. Wo dann der Computer eine größere Rolle gespielt hat, das sind die Trickfilme gewesen, also zur Mondlandung. Einerseits die Zahlenfilme, wo man als Unterstützung von Flugphasen, also von der Berichterstattung über Flugphasen, wo man nicht sehr viel sieht, konnte alle Daten einblenden. Zum Beispiel die Mondlandung hat man ja nicht live gesehen. Man hat sie gehört, aber man hat sie nicht gesehen. Und dann haben wir können, die Zahlen einblenden. Die habe ich seinerzeit selber gerechnet. Dann auch die Flugbahnen, also die Achterbahnen, wie man rauffliegt. Man hat dort schon Zeichnungen gehabt, aber am Fernsehen ist eigentlich der Trickfilm eine teure Sache, den hat man von Hand gemacht. Und gerade astronomische Trickfilme, die muss man einfach mit dem Computer rechnen, sonst wären sie zu aufwendig und zu teuer. Und das habe ich dort eben ganz früh schon gemacht. Und das war der Nukleus von dieser Tätigkeit, die ich denn heute habe. Also dort hat das schon angefangen, der Einsatz von Berechnungen, astronomischen Berechnungen, direkt für die Weltraumsendungen.
Das ganze Apollo-Abenteuer ist in den letzten paar Jahren wieder so richtig ins Bewusstsein gekommen, dann mit dem Film Apollo 13. Mit was für Gefühl habt ihr den Film angeschaut?
Ja, natürlich mit grossem Interesse. Ich habe von der Filmgesellschaft die Einladung bekommen, die Vorvisionierung zu machen. Ich habe den in Zürich angeschaut mit meinem jüngeren Sohn, der völlig unbelastet war. Der Film ist herrlich gemacht. Ich habe auch bald gehört, die NASA war glücklich gewesen. Sogar die direkte beteiligte Crew, soweit sie noch gelebt hat, also die zwei. Der Hayes und der Lovell waren zufrieden gewesen mit dem Film. Was mich nicht so befriedigt hat, sind Schauspieler. Obwohl der prämierte Schauspieler und der sehr geehrte Schauspieler, der Tom Hanks, seine Rolle sicher gut gespielt hat. Ich habe ja die drei Astronauten kennt, also auch noch der Swigert, der später dann gestorben ist, der also den Film nicht mehr erlebt hat. Ich habe die, glaube 40 Minuten lang, am 6. Oktober 1970 im Bundeshausstudio gehabt, als, was bin ich da gewesen, 27-Jähriger, habe ich die können fragen, was ich will. Ich habe die eine Stunde lang auf Englisch in einer Sendung gehabt. Die Sendung ist übrigens erhalten, zufälligerweise. Und die habe ich kürzlich wieder mal visionieren, nach Dornröschenschlaf. Nicht? Man hat die offenbar vergessen zu löschen. Es ist in der Schweiz alles, was Hand und Fuß hat, historisch gelöscht. Leider muss man es sagen, ist jetzt ein bisschen ironisch formuliert, aber es ist so. Und dort habe ich wieder mal gesehen, wie es mir in Erinnerung war, wie der James Lovell absolut die führende Persönlichkeit war. Also wenn man zum Beispiel auch Frauen würde beurteilen lassen, welches ist der Alpha-Mensch von diesen drei Männern oder so, die würden sofort auf den Lovell tippen. Und im Film hat man eher, ist es eher umgekehrt gewesen, dort war es der Hayes gewesen, nicht, wo eher dem von mir aus so gewirkt hat. Aber man kann natürlich Schauspieler nie ideal auswählen. Das hat mich nicht so befriedigt. Die NASA hat festgestellt, und auch deshalb natürlich nichts ums Willen sagen über den Film, dass das Interesse, das da wieder geweckt hat, ihnen sehr viel nützt. Und deshalb hat es sich gehört davon, den Film schlecht zu bezeichnen. Aber bei diesen drei Herren habe ich etwas festgestellt. Junge Typen haben im Verkehrshaus einmal für Space Days wollen einen Astronaut noch haben. Und haben sofort gesagt, Tom Hanks, oder die haben nicht einmal genau können unterscheiden, welches jetzt der Echte ist oder ob es jetzt der Lovell wäre. Und in einer von diesen Besprechungen habe ich dann gesagt, um Himmels Willen, muss es unbedingt einer sein von dieser Mission, die schiefgelaufen ist. Jetzt hat man doch gewartet, dass es funktioniert. NASA hat immer gesagt, 99% sicher Lebung umbringen, 90% sicher landen. Man hat dann tatsächlich von 7 Flügen 6-mal gut gelandet und das 7. Mal die Lebung umgebracht. Aber muss man unbedingt nachher nur reden von dieser Mission, die schiefgelaufen ist. Ist eigentlich ein Witz, oder? Ich habe das auch in Diskussionen, in der Öffentlichkeit erlebt. Ah, oh, der Apollo, jetzt ist doch dort, wo sie fast verreckt sind. Das ist auch, was der Schweizer noch weiss. Und das hat mich immer ein bisschen verblüfft. Natürlich Schweizer vor allem, die es nicht mehr erlebt haben. Also Junge, nicht, die eben die Sendungen nicht live erlebt haben. Auf der anderen Seite, wo man dann den Eugene Cernan eingeladen hat, also der sogenannte letzte Mal auf dem Mond, wo der ja nicht gern gehört, der sagt immer, das geht mir dann wieder. Der, der seinen Enkel kann sagen, dort oben, sehen Sie dort oben, da bin ich 3 Tage mit dem Auto rumgefahren, der Mann hat sich dann als dermaßen fruchtbar und mitreissend für die Jugend erwiesen, der war viel gescheiter gewesen, man hat den eingeladen. Also für mich, wenn ich nur Apollo 13 höre, es ist glücklich, dass die rumgekommen sind, aber bei anderen Missionen ist sehr viel mehr gemacht. Und der James Lovell, der arme Mann, der ist der, der zweimal auf dem Mond rauf ist und nicht gelandet ist, der war zweimal da oben gewesen, also Apollo 8 und 13, aber nicht gelandet.
Dann ist die Szene, die so richtig für Begeisterung oder für Aufsehen gesorgt hat, im Apollo-Film, wo ein Luftfilter von einem Eckigen in ein rundes Loch rein muss passen. Ist die Entwicklung von so einem Raumschiff dann so unkoordiniert vor sich gegangen?
Man muss so sagen, man könnte es so anschauen, aber es war gerade umgekehrt gewesen. Das Raumschiff war dermassen genial konzipiert gewesen. Also es war alles doppelt gewesen, oder? Im Mondlander hat es alles gehabt, im Apollo-Raumschiff hat es alles gehabt, es hat Batterien im einen gehabt, Batterien im anderen gehabt, es hat einen Sauerstoffabsorber gehabt dort. Man hat Staubsauger und alles Mögliche. Man hat an Bord sehr vieles gehabt und man hat alles dupliziert unten. Im Kontrollzentrum. Darum haben die Dummen, auch wenn die hier oben wieder mal geschlafen haben, Tag und Nacht können ausprobieren, wie kann man mit dem Werkzeug, das die an Bord haben, das noch alles zusammen retten. Also, das können Sie mir glauben. Das ist kein Zufall, dass wir die oben runtergebracht haben. Wir hatten ein bisschen Glück gehabt, aber Zufall ist es nicht gewesen, weil in 99 von 100 Fällen, wenn wir das nicht gut koordiniert hatten, voran, wenn das nicht gescheite Raumschiffe gewesen wären, wären die nicht lebendig runtergekommen, weil immerhin es hat eine Explosion gegeben und die Hauptsauerstoffversorgung ist fort gewesen. Die haben also nur noch können, Kursmanöver machen. Man hatte auch eine Flugbahn gehabt, die in der Nähe war von einer Flugbahn, wo wie eine Achterbahn zum Mond rauf ist und von mir selber wieder zurückgeht auf die Erde. Wenn man da grosse Manöver hätte machen müssen, die Treibstoff gebraucht hätten, wären die nicht rumgekommen, weil die haben sie ja nicht mehr gehabt, ist ja vorgesehen. Nicht? Also das ist, insofern ist es sehr, sehr ein sicheres Raumschiff gewesen. Sonst eben wär die Statistik nicht aufgegangen von der NASA, 99% sicher die Leute immer wieder rumbringen.
Über die Apollo-Mission könnten wir eine ganze Stunde lang heute Mittwochabend auf dem Rabe hier drüber reden. Gleich noch vielleicht, um das Thema ein bisschen abzurunden, wieso ist es gestoppt worden?
Man hat gesehen, dass auf dem technologischen Niveau, wo man es dort gemacht hat, also wo man das Raumschiff immer nur einmal hat können brauchen, hätte es einen ziemlichen Aufwand gebraucht. Es hat jedes Mal eine volle Saturn-5-Rakete gebraucht, wo jedes Mal wieder gekostet hat, wenn man sie gebaut hat. Und es hat Raumschiff gebraucht, wo man alle nur einmal hätte können brauchen. Und auf der anderen Seite, politisch hat man da mehr wie erreicht gehabt, was man wollte machen. Es hat innerhalb von Amerika immer wieder Politiker gegeben, die völlig destruktiv manchmal an einem Ort lächerliche Beträge eingespart haben und am anderen Ort mit vollen Händen rausgerührt haben, einfach um sich bei ihren Wählern beliebt zu machen. Und damals, Weltraumbudget haben astronomisch hoch gegolten, ob es gestimmt hat oder nicht. Das war 36 Mal weniger gewesen, als das Budget von Wohlfahrt, Erziehung und Medizin. Also das war lächerlich im Grunde genommen gewesen, aber die Leute haben es geglaubt und der Politiker ist eben insofern ein Populist, der hat den auch gekillt. Es war also sehr populär gewesen, das Programm zu killen und das hat man dann auch gemacht. Ohne, dass man hat müssen sagen musste, man sei in den Rückstand gekommen. Man hätte den jahrelang auch im Weltraum anders können machen, Planetenerforschung.
It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La, 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 you better come home, Speedy Gonzales. Away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that loosey name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home?
Shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.
Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coke. No enchiladas in the icebox. lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back a here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. La, la, la.
Stadtgespräch auf 91.1, Radio Rabe, Gast der Bruno Staneck. Vor ein paar Monaten, Bruno Staneck, hat wieder die ganze Welt in den Himmel aufgeschaut. Genau, sogar zweimal. Am 11. August bei der Sonnenfinsternis und dann, wo der Polarländer auf dem Mars verschollen ist. Hat sich das Interesse am Publikum oder an der Bevölkerung, an der Weltraumfahrt und an der Weltraumforschung gegenüber früher verändert?
Ja, also was sich sicher verändert hat, ist die Medienlandschaft. Oder damals hat es gar nicht so viele Fernsehkanäle gegeben. Also wir sind geschaut worden von den Deutschschweizern und von den Welschern und den Tessiner und von den Süddeutschen. Wir haben also Reaktionen von dort. Und heute gibt es zig Kanäle. Das heisst, egal was heute passieren würde, es würden nur noch ein paar wenige Kanäle, oder wenige Leute pro Kanal schauen. Man fragt mich immer, wie hast du nicht, man sieht sie nie mehr im Fernsehen. Ja, Kunststück, ich habe mit 25 habe ich 2 Millionen Zuschauer gehabt, hier und da. Und heute, wenn man 50'000 hat, klopft es einem schon auf die Schultern, oder? Dann hat man schon das Gefühl, man hat viel gebracht. Also es hat sich in dem Sinn grundsätzlich geändert, aber gerade die vielen Kanäle haben es mit sich gebracht, dass ein Ereignis, selbst wenn es nicht mehr so spannend ist, absolut gesehen, wie eine Mondlandung, dass man dann sofort berichtet darüber und ein Thema daraus macht. Und das war bei der Sonnenfinsternis zum Beispiel. Ich meine, die war auch spektakulär, vor allem für die, die es mit mir in Baden-Baden erlebt haben. Die hatten Glück gehabt, manchmal muss man Glück haben. Aber dann, die beiden, sie haben nur einen angesprochen, aber der Climatic Orbiter, der ist ja schon im September schief gelaufen, nicht? Und dann hat er gerade nochmal eine zweite Sonde, im 4. Dezember, glaube ich, ist auch Fehllandung. Warum hat man denn doch so viel erwartet? Ja, weil man 1997, am 4. Juli, den Pathfinder gelandet hat. Die wunderschönen Live-Bilder vom Mars, nicht? Das war ja sensationell gewesen. Da hat nun effektiv der heutige Zeitgenosse, ein Junge, der jetzt das erste Mal erlebt hat, mal gesehen, was es bedeutet, wenn man einen fremden Himmelskörper Bilder kommen, so Nachaufnahmen, wo man jetzt sieht, wie es dort auf einer anderen Welt aussieht. Also wenn Science, man kann es so sagen, wenn Science Fiction Wirklichkeit wird. Das ist das Phänomenale. Also Science Fiction Filme werden immer geschaut, aber wenn es Realität wird, ist es noch spannender. Mhm. Gut. Also das ist anders gewesen und jetzt hat man das erwartet und dann geht es schief. Aber man muss sehen, die Sonde ist 22 Mal billiger gewesen, als die 1976 schon gut funktioniert haben. Dann ist man ja schon 2 Mal nacheinander gut gelandet, mit lächerlichen Ausrüstungen und Computern. Aber diese Sonden sind teurer gewesen. Es sind leistungsbereite Leute, die dort geschafft haben, nicht eine Internetgeneration. Also in Amerika stellt man sich heute grosse Fragen, hat man es zu billig gemacht, liegt es auch an diesen jungen Leuten, die hopp, hopp, schnell auf dem Internet Sachen machen können. In einem Vortrag habe ich einmal ein bisschen, vielleicht ungerechterweise, aber ich weiß nicht, vielleicht ist doch etwas was daran gesagt, die jungen Leute, die dort eben arbeiten, das ist eine Generation, die im entscheidenden Moment einen Undo-Knopf vermisst. Also der Knopf, den man um Windows, wenn man einen Blödsinn gemacht hat, kann drücken, dass der Blödsinn wieder rückgängig gemacht wird. Und das geht halt nicht, wenn etwas auf dem Mars oben nicht gelandet ist.
Aber die Bevölkerung ist wie wild vor dem Fernseher gekommen. Wo ist der Polarländer her? Wir haben im Internet nachgeschaut, der Pathfinder hat die super Bilder, wie er gesagt hat, geliefert. Dann ist das halbe Internet fast zusammengefallen, wo alle ja. Leute surfen, was ist passiert. Aber jetzt eben das Interesse, weil es schief gegangen ist. Ist das so ein Zeichen vom Zeitgeist?
Bitte?
Ist das ein Zeichen vom Zeitgeist?
Ja, vielleicht schon ein bisschen. Und vielleicht ist eben auch der Zeitgeist das, dass man versucht hat, auf der einen Seite mit immer einfacheren Mitteln, mit immer weniger Leuten, so eine Sonde zu betreiben. Die haben ja müssen sich mit 3 Sonden herumschlagen, die Leute. Also die kleinen Teams, nicht, die noch übrig geblieben sind, die haben müssen der Global Surveyor, der, der immer noch im Orbit ist seit dem 97, der übrigens wunderschöne Aufnahmen macht, von denen man selten redet, leider. Die haben den müssen überwachen, die haben müssen den Orbit reinbremsen und dann praktisch gleichzeitig den Lander vorbereiten. Und zwischen denen haben die den einfach abgestellt. Und darum weiss man heute nicht, was passiert ist. Früher hat man einfach den senden lassen bis zuletzt, dass er im letzten Moment können sagen, an dem ist er gestorben. Nicht? Und jetzt weiss man halt eben gar nichts. Es ist eine sehr dumme Situation, weil ja in der im nächsten Startfenster in 2 Jahren hat man schon wieder Sonden vorbereitet, oder? Die 2001 Sonden. Und die sind jetzt ein bisschen völlig in der Luft, weil die getraut natürlich niemand abzuschiessen, bevor man nicht weiss, an was der vorne gestorben ist. Und die sind technologisch eben doch sehr ähnlich. Also von ich wüsste schon, was man ein bisschen anders hätte müssen machen, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgegeben hätte. Einfach Schritt für Schritt immer auf dem aufbauen, wo man das letzte Mal gut hätte können und nicht immer, wenn man es eine hätte können, gerade schon wieder etwas Neues probieren, etwas noch Moderneres und etwas noch Billigeres. Nicht? Und jetzt ist es halt eben ganz schief gegangen.
Indirekte Kritik an der neuen NASA-Devise schneller, besser, billiger. Das verhält auf Dauer auch nicht, oder?
Also in Amerika sagt man heute, pick any of two. Any two. Also von diesen 3 Sachen kannst du 2 wählen, aber alle 3, das geht nicht. Also bei meiner CD habe ich es machen, aber da habe ich allein können arbeiten. Also schneller, billiger, besser. Für mich gilt es, also wenn ich jetzt vergleiche mit der Buchproduktion, die ich früher noch hatte. Aber für die NASA hat man jetzt gesehen, wenn auch viele Leute zusammenarbeiten, irgendetwas leidet von diesen 3.
Aber Stichwort Polar Lander, weiss man oder kann man ahnen, was etwa passiert ist?
Nein, überhaupt nicht, weil es sind alles Widersprüche, oder? Er hat ja noch 2 Penetratoren gehabt, das sind also so Pfeile, die man noch nebendran loslässt und dann im Mars steckt, nicht? Und die sind unabhängig gewesen, aber die sind auch nicht. Also würde es heissen, dass er schon vorher gestorben ist, bevor die 2 sich gelöst haben, dass sich also die gar nicht rausbewegen können. Er hätte auch, wenn er gelandet wäre und schief gestanden wäre, hätte er müssen über den UHF-Sender aufsenden zum Orbiter, der ja seit 2 Jahren schon oben ist, und dann über das Relais zur Erde senden. Das ist auch nicht gegangen. Dann hat man ihn abgelöst, ob er direkt noch wert zu hören. Man muss sich mal vorstellen, vom Mars so ein Handy ablösen. Und das ist im Wesentlichen, oder? Also der andere Sender. Und man hat eben, jetzt, Sie haben es vielleicht gehört, man hat also gemeint, man hätte ein Signal gehört über grosse Radioantennen und jetzt sucht man enorm. Es wäre immerhin ein Achtungserfolg, dass man das Signal im letzten Moment empfängt, aber dann muss man sich fragen, wie schief auf dem Kopf ist der oben runtergekommen, dass der noch im Boden hineingesendet hat, oder weiss ich, dass man also den einfach nicht gehört hat. Es sind unzählige Widersprüche im Ganzen. Und das ganze Problem wäre nicht passiert, wenn man ihn nicht aus Spargründen abgestellt hat, sondern wenn man durchgehend immer gesendet hätte. Dann hätte man gewusst, in welchem Moment bricht das Signal ab. Dann steckt auch im Moment, wo das Signal abbricht, steckt eine Information in dem Zeitpunkt hinein, wo man nachher noch auswerten kann. Und das hat man halt alles zusammen nicht gemacht.
Bruno Stanek, jetzt haben wir vom Polar Lander geredet und am Anfang noch ein anderes Naturspektakel, eben das Naturspektakel beschrieben, die Sonnenfinsternis vom 11. August. Die sind mit einer Gruppe von Menschen auf Baden-Baden rauf und haben
gesehen. Ja, das waren noch viel Berner gewesen. Also das waren etwa 950 Leute gewesen, und ich dort in einem Saal hatte. Also manchmal muss man Glück haben. Astronomische Ereignisse, da weiss nicht jeder, der hier und da einen Beobachtungsabend macht für seine Leute, das scheitert immer am Wetter. Bei uns ist es nicht an dem gescheitert. Wir haben einen wunderschönen Vortragssaal gehabt, sogar 2, weil so viele Leute sind, wo Video gelinkt waren. Ich konnte alles erklären für die Sonnenfinsternis. Man hat die ersten Bilder über das Fernsehen gehabt, die von England gekommen sind, wo ja die Finsternis schon ein bisschen vorher stattgefunden hat, wie in Baden-Baden. Und in dem Moment, wo ich alles zeigen kann, hat es geheißen, jetzt kommen wir raus, jetzt gehen wir los. Nicht? Und dann hat man es von außen gesehen. Also es war nicht immer ganz schön gewesen, aber die Totalitätsphase hat man gesehen. Und man hat mir immer wieder gesagt, das sei ein phänomenales Erlebnis. Und für mich ist ein Traum insofern in Erfüllung gegangen, als ich einmal einem Kollegen gesagt habe, die Nächste gehe ich schauen. Und dann war die Nächste in Mauretanien. Und dann bin ich nicht gegangen, weil ich einfach nicht konnte, den Termin hatte. Aber ich habe mir geschworen, ich gehe. Und den Schwur musste ich brechen. Jetzt habe ich doch noch mal eine gesehen. Also wenigstens die in Mitteleuropa.
Die Nächste wäre dann Afrika und in ein paar Jahren.
Also ich habe viele Leute gesehen, die dort waren. Die sind von dem Ereignis so umgeworfen und begeistert gewesen. Die haben gesagt, egal was kostet, wir gehen wieder.
Es war faszinierend gewesen, aber im Vorfeld hat man mehr vom Weltuntergang und von den Prophezeiungen vom Nostradamus geredet. Wie geht ihr als Wissenschaftler mit dieser Form von Diskussion um?
Ja. Da kann man fast sagen, wenn man da ganz ehrlich sein will, dann würde es sehr überheblich tönen. Also, ich würde so sagen, ich bin 20 Jahre in der Schule und ich habe noch nicht immer da auf meine Blätter geschrieben, was die anderen, der Banker rundherum drauf geschrieben haben. Aber ich bin immer gut gefahren mit dem, was ich drauf geschrieben habe. Also, es ist einfach unglaublich, was die Leute alles glauben. Das ist nicht zu umfassen. Und wie schnell sich die ins Boxhorn jagen lassen. Aber bei den Sachen, die dann wirklich stimmen und wirklich verheben, nicht? Da sind sie dann skeptisch und kritisch und wissen alles besser. Aber da, wo dann der hinterste Schwachsinn ist, das wird dann sofort geschnappt und das fehlt auch.
Wir haben ja Land auf und Land ab Vorträge über das, was draussen passiert im Weltraum. Wie gross ist das Interesse am Publikum nach diesen Phänomenen, die man eben nicht wissenschaftlich erklären kann, ob draussen zum Beispiel noch irgendwo Lebewesen sind?
Diese Frage kommt immer. Also selbst wenn man die einmal nicht anspricht, gelegentlich hat man ja beim Mars oder Suchen nach Leben oder biologischer Aktivität oder so, hat man geredet in einem Vortrag, weil das ein Experiment war, in dieser Sonde, aber auch wenn es dort nicht angesprochen ist. Aber am Schluss vom Vortrag, in der Diskussion, kommt das Thema immer. Was halten Sie von UFOs? B, gibt es auch noch Leben außerhalb? Und meine Antwort ist eigentlich relativ konstant geblieben über die 30 Jahre. Nicht deshalb, weil mir nichts eingefallen wäre, sondern weil effektiv keine neuen Erkenntnisse gekommen sind, außer dem, was man sich schon damals aus den Fingern saugen konnte, dass da ist. Die biologische Evolution, wie man sie verstanden hat, und heute muss man auch sagen, die versteht man heute wesentlich besser wie vor 30 Jahren. Also das ist, vielleicht in 100 Jahren sagt man Molekularbiologie, das ist eine Untersparte von der Informatik, nicht? Also molekulare Informatik. Von dort her gesehen, müsste es im ganzen Universum Leben geben. Ob es Intelligenzleben gibt, also solche Würmer, die sich dann weiterentwickeln und dafür in Radio senden und so, das ist eine andere Frage. Aber es ist eine Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite ist kein Signal da, nicht einmal ein falscher Alarm. Das ist ein unheimliches Paradoxon. Aber es ist eine Win-Win-Situation, also eine interessante Situation, egal wie es rauskommt. Entweder sind wir die Einzigen. Das ist eine unwahrscheinliche Konsequenz. Ich meine, wenn wir da die, dumm wie wir sind, aber immer noch die Schleusten und Einzigen sind in der Milchstraße, dann ist das etwas bemerkenswert. Oder dann gibt es noch andere und dann ist es noch spannender. Also man kann es wählen, wenn man will. Es ist ein Thema, wo Fleisch am Knochen ist. Ich weiß, in Interlaken nimmt man sich dem Thema jetzt an. Nicht? Da gibt es einen grossen Park, wo im Wesentlichen auf das rausläuft. Das sind die Fragen, die sich alle Leute stellen, nicht nur Science-Fiction-Freunde oder auch Wissenschaftler. Sie tun es mit verschiedenen Werkzeugen geistig beackern, aber das Thema ist für alle gleich spannend.
Dass es jetzt so unter den Nägel brennt, ist das, vielleicht fast ein bisschen philosophisch, ist das auch ein Versagen von Werten und von der Suche nach den Menschen, nach etwas, wo irgendwo, wo man auch noch könnte packen?
Ja, und das Verfängliche und das Spannende daran ist natürlich, dass das Sachen sind, die man dann endlich mal kontrollieren kann. Also da kann man einmal nicht nur philosophieren, da kann man mal rekognoszieren, sobald man eben entweder Signal loset von außen oder zum Teil eben rausfliegt, in unserem Sonnensystem einmal abklärt, ob es jetzt im Ozean, auf dem Jupitermond, Europa, unter dem Eis irgendwelche biologische Aktivitäten hat. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal solche Fragen abzuklären. Und das ist das Privileg von unserer Generation. Meine Griechen hätten es auch schon gern gemacht. Oder ein Galileo, der hat wahrscheinlich sehr viel gezahlt. Wenn ihr mal die Bilder anschaut, wo die nach ihm benannten wie die aussehen. Heute nimmt man das alles ein bisschen gelassen hin. Aber das ist schon damals so gewesen, wo der Galileo seine ersten Fernrohre in den Himmel aufgerichtet hat. Der hat sich die Kille geärgert, aber der Mann auf der Straße hat das nicht gross zur Kenntnis genommen. Nicht? Der ist sich da mit Pest und anderem beschäftigt sie.
Bruno Stanek, einer von den Schweizer, ist aber jetzt mal draußen rauf, schauen, wie es dort oben aussieht, der Claude Nicollier. Ein paar Worte zu ihm und die kennen ihn ja persönlich nach ein paar Taktmusik.
Lola, Lola, Lola.
90,1 MHz Radio Rabe, Stadtgespräch. Gast, der Bruno Stanek, um eigentlich über Claude Nicole zu reden, jetzt im Gespräch während der Musik, sind wir noch auf ein Thema gekommen. Gibt es eigentlich aus eurer Sicht ein Ereignis, das irgendwo die Bedeutung von einem geozentrischen Weltbild könnte haben oder das sogar könnte ablösen?
Also ich bin auf das gestoßen, was ich mir einmal überlegt habe. In dem Moment, wo man erst mal Leben würde finden außerhalb von der Erde, künstliche Signale oder irgendeine Zivilisation entdecken würde, die auch noch da ist, habe ich das Gefühl, das wäre das erste Mal seit Kopernikus, also seit 500 Jahren, wo die ganze Welt unter Obsicht gestellt wird. Dort hat man das geozentrische Weltbild durch das heliozentrische, also die Sonne ist ein Zentrum vom Sonnensystem und wir sind überhaupt nicht am Zentrum. Nicht? Da haben viele Leute, also insbesondere Theologie, müssen umdenken. Das hat Mengen Leute das Leben gekostet, weil man die Wahrheit nicht akzeptieren wollte. Und Finden von Leben wäre genauso etwas Verrücktes. Also das würde dann wahrscheinlich auch der Mann auf der Straße, vielleicht wäre das sogar noch grösser, eine Umwälzung jetzt nach 500 Jahren.
Und jetzt können wir eine Überleitung machen, wo einmal einmal oben, auch von oben gesehen im Weltall, der Schweizer. Letzte Shuttle-Flug vom 18. bis 27. Dezember. Dort ist der Claude Nicollier zum vierten Mal dabei gewesen. Wartungsarbeiten am Hubble sind ausgeführt worden. Der Nicollier wird zum richtigen Hubble-Spezialist.
Kann man so sagen. Und er ist effektiv ein Phänomen. In der Schweiz sind wir heutzutage weltweit nicht mehr sehr bekannt als ein leistungsbereites Volk. Wir sind träge, wir profitieren gern von den Leistungen von anderen. Und ich erlebe das selber, wenn man irgendwo mit Arbeit oder Leistungen zu Erfolg kommt, dann sagt, hey, du machst etwas falsch, also, wenn du so viel krampfen musst, hast du sowieso etwas falsch gemacht. Und in so einem Land gibt es nun einen Nicollier, der genau mit dem Krampfen so weit gekommen ist. Der Mann hat immer mehr gemacht, wie wenn er hätte müssen, wie wenn er hätte können. Und der hat nun alles erreicht, was man erreichen kann. Weil in Amerika unter diesen ausgesuchten Astronauten gut zu werden, da muss man noch mehr wie gut sein. Nicht? Also der ist nun ein Phänomen. Er hat 4 Flüge gemacht, 2-mal beim Fessel-Satellit ist er dabei gewesen, 2-mal jetzt bei Hubble-Reparaturen. Den würde man nicht einsetzen, wenn er nicht gut wäre. Und ich weiss, wenn er das persönlich genießt. Er weiss, was das für eine Leistung ist und er genießt sie auch. Und ich freue mich, dass er das machen konnte. Ich habe das immer mitverfolgt. Ich bin oft in Amerika und haben über NASA Select, das ist der 24-Stunden-Kanal, wo die NASA selber sendet, für ihre Angestellten und alle Leute, die sich interessieren, für eine Raummission, haben also seine Missionen verfolgt, haben gesehen, wie er schafft, wie er mit den Kollegen, wie er akzeptiert ist von seinen Kollegen und haben 3-mal den Start gesehen, leider einmal hat er es verpasst, 4-mal gesehen, wenn er am Schluss gelandet. Ist ja schön, wenn er am Schluss runterkommt, wenn man weiss, jetzt hat er wieder den Strick verrissen und jetzt landet er auf der Piste und man spürt schon alle seine Familienmitglieder, die natürlich jetzt aufatmen, oder, dass er wieder lebendig zurückgekommen ist, weil es immer ein Risiko, ein Weltraumflug. Und ich habe das immer miterlebt, von Anfang an, als er gewählt worden ist. Es gibt noch so Fotos, wo wir beide noch so jung ausgesehen haben, in 78 Jahren, wo ich begegnet bin. Bis heute eben, und es kann sein, dass er noch ein 50 Mal zum Fliegen kommt, für einen Ausländer steht er alleine auf weiter Flur da, dass er das machen konnte. Der Mann ist gut.
Welche Stellung hat er innerhalb von der NASA?
Ja, sehr hoch. Er ist zum Beispiel Leiter von der Robotikabteilung in Houston. Also diejenigen, die uns das modernste an audiovisuellen Hilfsmitteln und 3D-Vision und so weiter austestet, schaut, was kann man brauchen fürs Training, wie muss man die Flughilfen und die Simulationshilfen im Orbit ausgestalten, damit sich das bewährt für den Astronauten dort oben. Da kommen ihm alle Erfahrungen zu gut, dass er selber geflogen ist, Spezialist auf der Greifarm und so weiter, hat natürlich eine breite Ausbildung, die er schon hatte als Physiker in Lausanne, Genf und überall, wo er war. Also der Mann hat, und ist ein Testpilot, also Linienpilot war, also so eine breite Ausbildung, und das kommt der NASA sicher zu gut, solche Leute, obwohl sie viele gute Leute haben. Amerika hat eine riesen Auswahl an guten Leuten, aber er gehört dort dazu.
In einem Kommentar in der Berner Zeitung letztes Jahr haben die beiden Romans, der Claude Nicollier und der Ballonfahrer Bertrand Piccard, miteinander verglichen. Beide sind für unser Land auf ihre Art Pioniere.
Absolut, Pioniere, beide versuchen, das Unmögliche zu machen. Ich weiss noch, wo der letzte Mal auf dem Mond mir gesagt hat, oder meinem Kind gesagt hat, wo sie getroffen hat, er wollte etwas Gescheites sagen, und er war etwas sehr Gescheites gewesen. Das Wort unmöglich soll man wegstreichen. Beide haben das Unmögliche gemacht. Stellen Sie sich mal vor, Astronaut wäre 1978, ich könnte Ihnen noch eine Karikatur zeigen im Nebelspalter, was es hatte. Also wenn wir das hier aufgefasst haben, das war jenseits gewesen, wie die Reaktionen gewesen sind. Und mit dem Ballon um die Welt um einem Stück, alle haben es versucht und ist nicht gegangen, und dann hat er es dann gleich noch gemacht. Das ist Leistungsbereitschaft, und da können wir alle Schweizer wieder lernen.
Zu einem ganz anderen, ganz grossen NASA-übergreifenden Projekt, die Internationale Raumstation, ISS. Angefangen jetzt am 4. Dezember 1998 mit einem spektakulären Nachtstart. Im Jahr, glaube ich, 2005 sollte die ganze Station fertig sein. Wie sieht es aus mit dem Fahrplan?
Der kommt ganz komisch raus. Und man muss sagen, wegen der Russen. Die haben zwar dürfen, weil man hat ihnen da den ersten Schritt machen lassen mit ihrem Sarja-Modul. Wie sie gesagt haben, Ende 98. Und das ist ein Modul, das eine Lebensdauer hat von 18 Monaten. Anderthalb Jahre, 18 Monate. Und jetzt hat man nicht können fliegen, weil sie ihren zweiten Teil nicht geliefert haben. Amerika hat dann die Unity, den Knoten angehängt, den Umsteigeknoten. Ist noch mal an, er hat noch ausgebaut. Man hat immer gewartet auf die Russen. Die haben einem angelogen, muss man sagen. Also das heisst, früher hat er Lügen gehabt, wenn einer etwas gesagt hat, was dann nicht gestimmt hat. Und in Amerika, die Leute, die internationale Zusammenarbeit befürwortet haben, wo draussen die Stangen gehalten haben, die stehen jetzt völlig im Regen. Weil denen sagen wir haben es ja immer gesagt, auf die können wir sich nicht verlassen. Jetzt startet der Nächste nicht mehr. Die Russen haben gesagt, wir setzen alle die wenigen Raketen, die wir noch haben, setzen wir ein. Was haben sie jetzt gemacht? Jetzt fliegen sie dann wieder zu ihrer Mir-Station. Also entgegen allen Abmachungen, international sind noch andere Länder, oder? Mit 40, 50 Nutzlasten, die müssten rauf, müssen alle warten wegen den Russen. Ihren Teil, der schon Lärm macht, also das ist, die Ventilatoren tönen zu laut. Man hat also gewusst, man muss ihr Raumschiffteil, das sie rauf tun, haben wir von Anfang an reparieren, aber jetzt ist es 18 Monate, dann muss man es ersetzen. Und jetzt, gerade in diesen Tagen ist es so, jetzt ist der Entscheid mehr oder weniger getroffen worden, dass man in Amerika selber weitermacht. Aber das ist nach unvorstellbaren Verzögerungen und so. Das hat das ganze Projekt über den Haufen gerührt. Es ist nicht auszudenken, was wäre, wenn Amerika schuld wäre. Also etwas, nicht wenn man weltweit, man tut ja immer den Primus in der Schule, der wird plagen, wenn er etwas falsch macht. Oder? Amerika geht das auch nicht besser. Aber da ist es jetzt einfach bei den Russen, wo man im Grunde genommen sich hätte können vorstellen, dass es so rauskommt. Aber dann hat man gesagt, man hätte Vorurteile. Aber der sechste Sinn ist ja das richtige Vorurteil. Also da hat der Zynismus mal 100% wieder gestimmt.
Obwohl ja die Russen eigentlich grosse Erfahrung hatten mit ihrem Mir zum Beispiel.
Das haben sie gehabt, aber eben in einer Art von Schaffen, wo im professionelle Bereich eben dann nachher nicht wirkt. Also mit solchen Mitteln können sie Erdorbitalmissionen machen, aber eben zum Beispiel nicht auf dem Mond fliegen, weil dort mag es dann einfach nicht immer nur Fehler leiden, sondern da mag es dann ganz wenig nur leiden. Dort kommt es dann aus. Und bei der internationalen Raumstation, da ist das Problem die Zusammenarbeit, die vielen Länder, die Teile haben, die im richtigen Moment rauf müssen, da kann nicht einen einfach immer machen, was er will.
Was glaubt ihr, wenn sie fertig wird, was für Möglichkeiten gibt so eine internationale Raumstation für die Menschheit?
Es gibt sehr viele Erfahrungen von Langzeitmissionen. Es gibt regelmäßige Laboruntersuche. Das heisst, wenn etwas einmal abgeschlossen ist, ein Experiment, und man kommt runter und sagt, oh, jetzt habe ich eine gute Idee, das möchte man noch wiederholen oder noch besser machen, dann muss man nicht gerade ein paar Jahre warten, sondern kann den nächsten Flug wieder rauf, dann weiterführen und so. Also es ist sicher gut, ob es der Preis wert ist, der das kostet hat, also für den Betrag, den man jetzt insgesamt ausgegeben hat. Allein die Zusammenarbeit mit den Russen hätte etwa 2 oder 3 Milliarden Seelen billiger wäre. Jetzt ist es etwa um da teurer geworden, aber das ist nur ein Teil von der ganzen Kosten, vielleicht 10%. Für das Geld hätte man im Grunde genommen auf dem Mond oben eine Station machen können, wo man dann noch mehr dazu hatte. Aber das sind andere Fragen, die man sich stellen muss. Man hat einfach einmal eine Raumstation haben. Und da kann man sicher vieles machen, aber im Moment nur da, wo man absehen kann, würde sie vielleicht in diesen Ausmaßen noch nicht rechtfertigen. Aber die Erfahrung zeigt, ja, auch im Weltraum, immer wenn man etwas macht, erst hinterher kommt man darauf, dass es doch eine gute Idee war und es gescheiter war, dass man es gemacht und nicht gemacht hat, weil eben noch viel, viel neue Ideen, neue Möglichkeiten dazukommen.
Und wenn man ein bisschen früher schaut, Jahr 2027, dann soll es eine Kollision geben mit irgendeinem Himmelskörper, könnte die Station noch mal Bedeutung bekommen?
Dort hat man falsch gerechnet. Das ist einmal ein paar Tage lang ist das ein Schreck gewesen, wo jemand falsch gerechnet hat. Im Moment ist kein gefährlicher Himmelskörper auf Kollisionskurs mit der Erde. Das kann immer mal, es kann in den nächsten paar Stunden kleinen runterkommen, aber kein grosser. In dem Zusammenhang würde es nicht einmal viel bringen. Was man dann müsste haben, wäre Transferstufen, wo man also relativ regelmäßig zwischen den Planeten kann fliegen und dass man dann könnte so einen Himmelskörper ablenken mit Wasserstoffbomben. Aber das braucht dann eben einen regelmäßigen Transport. Während dem Mondflug hätte man können in ein paar Monaten einmal eine Mondrakete umprogrammieren, mit einer Wasserstoffbombe herschicken und einen, so einen Planetoid ablenken. Damals hat man bereits sich überlegt, hat eine MIT-Studie gegeben, die sich mit dem befasst hat. Heute ist man theoretisch bereit, aber es wäre keine Hardware rum. Und wenn dann, das wäre noch fast wichtiger denn für die Menschheit. Also ich meine, wenn man den Weltuntergang kann verhindern kann, ich glaube, da muss man nicht mehr lange suchen, ob man einen findet, der dann nicht das Gefühl hat, die Raumfahrt hätte sich gelohnt.
Bruno Stanek, in meinem Büchergestell steht euer Planetenlexikon, das ich irgendwann in den 70er Jahren von euch signieren kann, im Franz Karl Weber zu Bern, in der Innenstadt. Ja. Ihr habt dann noch dazu geschrieben, Unterhaltung ist Lustgewinn durch Verstehen.
Das ist lustig, ja.
Heute gibt es das Lexikon sogar als CD-ROM. Ich denke, mit einer multimedialen Lernsoftware könnt ihr nach dem ganzen Themenkreis heute noch viel gerechter werden.
Ja, natürlich. Da kann man noch viel mehr machen. Was ich jetzt so lustig gefunden habe, ich habe mich immer gefragt, wenn ich zuerst mal den Spruch hineingeschrieben habe. Irgendwann ist der aufgekommen, der ist heute noch aktuell. Ne? Ja. Und der ist also offenbar im 79 eigentlich schon hineingeschrieben. Anyway. Also, wir haben schon davon geredet, dass ich Trickfilme produziert habe, dass ich Texte gemacht habe, dass ich meine Bücher am Machen lasse, da hinten dran, über der Lorrainbrücke, wie der Hallwag sind die Bücher noch gemacht worden. Da ist einmal 10 Monate gegangen, bis da rausgekommen ist. Heute, wenn ich eine neue Idee habe, dann kann ich in der gleichen Nacht kann ich sie bauen. Ich bin mein eigener Verleger geworden, also wenn ich die CDs heute mache. Da ist alles drin, was ich ein Leben lang gemacht habe. Also auch Programmierung, Computerprogrammierung, das sind ja 30 Jahre lang. Immer wieder Beschäftigung, Ideen, wenn kommst du mal wieder eine Idee, da kann es nicht bleiben lassen, bis er einen Pinsel kann, in die Farbe hineinheben und das Bild fertig malen. So ist es bei mir gewesen, wenn ich programmiert habe, die Computertrick, viel mehr zum etwas veranschaulichen. Und sehr viele, die mögen alle auf eine so eine CD die ganze Ablaufsteuerung programmiert. Ich habe zwischen denen mal 15 Jahre lang sehr intensive Ärztesoftware, administrative Sachen gemacht. Das hat mir viel Erfahrung gegeben, heute wieder für die publizistische Tätigkeit. Jetzt ist alles, was ich jemals gemacht und was ich jemals gern gemacht habe, unter einem Hut. Das sind die CD-ROM. Ich habe kürzlich in einem Vortrag, wo ich sie mitgenommen habe, nach Amerika gesagt, ich finde das einfach Science Fiction. 50 Jahre, nachdem ich in die erste Klasse gekommen bin und spekuliert habe, was Science Fiction ist, nehme ich mit 10 Milliarden 0 und 1, das ist auf diesen CD gespeichert, digital nicht, nehme ich eigentlich alles mit, was ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe, und kann einen Vortrag haben in Amerika und das ganze Weg nicht mehr wie einen Unzen, also 2x16 Gramm sind 2 CD. Nicht? Also, das ist schon Science Fiction, die wir in diesen Tagen haben.
Ist das eure Faszination an multimedialen Produkten?
Ja, das ist effektiv, weil ich habe ja früher zum Beispiel eine Sendereihe gehabt, die ich total alleine konnte gestalten, 1975, 76. Die ist übrigens verschollen, da ist alles gelöscht worden. Ich habe jetzt etwas gefunden, wo noch ist, wo mich daran erinnert, dann und nebenbei. Aber dort habe ich alles rein tun, was ich wollte. Und heute auf einer CD ist der Benutzer auch noch sein eigener Regisseur. Den habe ich damals noch nicht anbieten. Er hat einen müssen anhocken, er hat seine Nüsse und sein Bier führen und hat die 25 Minuten können Sendung schauen. Aber er hat nichts können ändern an der Sendung. Jetzt kann er es noch ablaufen lassen, jetzt kann er wieder zurückgehen, kann zwischen ihnen einen Text lesen, kann Bilder anschauen, kann den Trickfilm 3-4 Mal laufen lassen und hört mich selber reden, wenn er will. Kann mich auch abstellen, wenn ich schaue. Hat er früher alles nicht können.
Die Möglichkeit, Text, Bilder, Ton, Videos, aber Trickfilme miteinander zu verbinden, das stellt auch didaktisch hohe Anforderungen.
Ja, ob das immer ideal gemacht ist, das weiss ich auch nicht. Aber es ist jedenfalls so gemacht, dass ich in endlicher Zeit, im höheren Alter, noch damit fertig geworden bin. Und es ist sicher, wenn ich gehört habe, nicht schlechter, weil was sonst rum ist. Im Gegenteil, viele Leute. Also heute könnte man viel machen. Man redet ja... Sie sind, glaube ich, im Unterrichtsfach tätig. Sie wissen, dass man sagt, heute könnte man auf jedem Gebiet perfektische Lernmittel machen, also auf CD-ROM, aber man kann sie nicht zahlen. Und auch da, was ich gemacht habe, wenn ich nicht Tag und Nacht würde da sitzen und unwahrscheinlich schnell könnte arbeiten, weil ich eben alles schon ein Leben lang gemacht habe und nicht immer lang fragen, dann kann man es eben auch für Kosten machen, die eigentlich nur in Form von Zeit gemessen werden, aber nicht von Geld. Geld muss man nicht viel investieren, aber man muss schnell können arbeiten und man wissen, was man will, den Überblick behalten. Didaktik, ich hoffe, die kommt auch noch einigermaßen dran. Ich kann ja eine Weile lang selber unterrichten, damit Technik um noch in jüngeren Jahren einmal viele, viele Vorträge gehabt, Diskussionen gehabt, das hilft einem schon viel. Dass man weiss, was die Leute wollen wissen.
Und die CD, die hat ja, die ist bekannt und die stößt auf Interesse, man kann sie sogar im Kennedy Space Center kommen.
Ja, das ist ein Kuriosum. Wobei es ist dort eine unheimliche Bürokratie, bis das in dem Giftshop, also in dem Souvenirladen ist. Es ist dort immer noch die erste Auflage. In der Zwischenzeit gibt es Raumfahrtlexikon schon die dritte Auflage. Aber die haben dort eine gewisse Zahl genommen. Und das ist natürlich ein Produkt, das im amerikanischen Markt nur gerade Englischsprechende anspricht. Und für mich ist es mehr ein Kuriosum. Das wäre theoretisch ja der beste Salespoint, um sie zu verkaufen, nicht im Universum. Da gehen Millionen von Leuten gehen dort vorbei. Aber das ist irgendwo auf einem Gestell. Und wenn das Deutsch ist, das ist ein Alien Language, das ist so eine außerirdische Sprache, das Deutsch. Das ist, es ist herrlich. Ich habe übrigens als Kuriosum auf die CD so eine Annäherung, eine Bildsequenz. Wenn man vom Weltraum aus näher herangeht, am Schluss sieht man meine CD auf dem Gestell stehen. Ich habe das zum Spass gemacht. Das ist also etwas, wenn Sie humorvolle Sachen machen wollen, die Sie nicht einmal in einem Vortrag Zeit haben, wo einfach der Betrachter für seine Geduld belohnen und ihm etwas Lustiges bietet. Ich weiss, einige Leute geniessen da, was dort hat, komisches, kosmisches oder nostalgisches. Das ist ein aufblasendes Impressum, wenn Sie so wollen, von einem Buch oder von einer CD. Das kann man alles zusammen reintun. Und wenn die Leute noch lachen, wenn sie ein Lexikon schauen, das finde ich grossartig. Das, man kann alles machen. Ich glaube, ich habe nicht übertrieben. Man kann effektiv alles an Talent oder an Lust, die man hat, um etwas zu machen, kann man unterbringen.
Das Raumfahrtlexikon ist, glaube ich, in der dritten Auflage. Und umgekehrt, das Planetenlexikon in der dritten Auflage, das Raumfahrtlexikon neu dazugekommen.
Ich muss jetzt gerade mal anfangen. Nein, das Raumfahrt ist ja 97, 98, 99 und das Planetenlexikon hat es eben vorhin schon gegeben, noch unter Windows 3.1. Das war aber bei einem anderen Verlag gewesen. Wo ich eben gesehen habe, das ist eigentlich wie wenn man mit der Russen eine Raumstation baut. Wenn zwei zusammenarbeiten, geht es gerade doppelt so lang, oder? Das ist, also es halbiert sich die Arbeit nicht. Es ist viel, viel schneller gegangen, seit ich es allein mache.
Was Sie für weitere Projekte planen?
Ja, ich werde ganz sicher... die Auflagen immer wieder nachführen, ich sage Ihnen, renovieren permanent, das ist eine riesen Arbeit. Demnächst, also noch nicht gerade sehr schnell, aber langfristig kommen DVDs. Dann gibt es Projekte wieder, die aus dem rauswachsen. Ich selber habe Ideen, wie man könnte machen, dass der Benutzer mit mir reden kann. dass er mich, also ein programmierter Stanecki ihm Antwort gibt. Also wenn ich 90 werde, warten Sie nur, was da noch alles kommt. Mein grosses Vorbild, das ist der Kunstmaler Erni. Der hat zwar, glaube ich, auch keine Pension, ich weiß nicht, ich habe auch keine, aber mit 91 hat der noch einen grossen Auftrag bekommen. Ich hoffe, dass ich mit 91 noch einen grossen Auftrag bekommen habe. Dann kann ich lachen über alle, die bis dann ihre Pensionen auf dem Viertel geschrumpft sehen.
Ob ein grosser Auftrag oder nicht, mit 91 würde mich ganz sicher wieder mal einladen in unser AB für ein Startgespräch.
Vielen Dank, Herr Spitzer. Ich komme gerne auf Bern, das ist schön da.
Mehr über euch kann man im Internet sehen unter www.stanek.ch. Und das ist so, als ich eure Homepage angeschaut habe, euren Webauftritt, das ist schon ein Medium, das mich interessiert und fasziniert.
Das ist etwas, was man natürlich fast muss haben. Ich habe zum Glück einen Sohn. Das ist überhaupt gut, wenn man Söhne hat, die so Zeug machen, weil man kann sich nicht mit allem befassen. Also ich bin froh, dass der den ganzen elektronischen Papierkram bzw. Bürokratie für mich macht. Der hat mir die Homepage konzipiert. Ich tue sie natürlich inhaltlich ein bisschen anführen, auch das ist eine unmöglich riesige Arbeit. Aber ich bin froh, dass man ein elektronisches Schaufenster hat, wo jemand in Japan oder in Südamerika kann schauen kann, was der Stanek gerade macht. Auch Leute, die ausgewandert sind, die wieder schauen wollen, was ich mache, die gehen www.stanek.ch. Und das hat es früher auch nicht gegeben. Oder? Da hätte jemand müssen in ein Dorf rauskommen, einem Schaufenster oder einem Leuchtkasten vorbeilaufen. Und der leuchtet heute rund um die Erde herum.
Und man kann auch überall her, kann man darauf zugreifen, 24 Stunden am Tag. Man kann dort auch die CDs bestellen. Bruno Stanek, ein Startgespräch mit euch über den Weltraum, über Mondlandungen, über Nicolier ist im Flug vorbeigegangen. Ihr habt jetzt noch 15 Sekunden exklusive Sendezeit auf dem Freien Radio von Bern, um das zu sagen, was jetzt noch gesagt sein muss.
Ich komme gerne wieder auf Bern. Es war heute Abend wunderschön. Jedes Mal, wenn ich durch die Stadt durchlaufe, gefällt es mir. Also die Berner sind schön.
Bruno Stanek, merci vielmals für das Gespräch. Das nächste Startgespräch heute in 14 Tagen. Thema dann Design oder nicht Design. Gast ist dann Geschäftsleitung vom Theo Jakob zu Bern. Am Mikrofon während der letzten Stunde zusammen mit dem Bruno Stanek ist der Roger Spindler gewesen. Habt eine gute Zeit. Kein Talk und kein Geschnurr, sondern ein Gespräch. Ein Stadtgespräch. Jeden zweiten Mittwoch auf 91,1 MHz Radio Rabe. Stadtgespräch, die Sendung im Berner Äther, wo Zeitgenossinnen und Zeitgenossen zu Wort kommen. Stadtgespräch, die andere Gesprächssendung von Bern, auf dem anderen Radio von Bern.
Immer klar.